NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Angststörungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Sie können viele Ursachen haben und müssen schnell behandelt werden, um Langzeitschäden zu vermeiden. Wie das am besten möglich ist, dazu mehr im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Welttag der chronischen myeloischen Leukämie, eine Krebsart, die fast besiegt ist. Und im Durchblicker geht es um Hummeln im Lerntest. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Man nennt sie auch den dritten Pol, die Gletscher in den Hochgebirgen Zentralasiens. Neben der Arktis und der Antarktis gehören Himalaya, Karakorum und Co. zu den größten eisbedeckten Gebieten der Erde. Durch den Klimawandel beginnt das Eis aber auch hier, genauso wie am Nord- und Südpol, zu schmelzen. Im Extremfall könnten 2/3 der Gletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts verschwinden, obwohl durch Geröll und Schotter ein gewisser Ausgleich erfolgt. Das haben Forscher der Universität Utrecht in den Niederlanden herausgefunden. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Wer auf den höchsten Berg der Welt klettern will, der muss ein gewaltiges Hindernis überwinden. 600 Meter hoch ragt sie auf, die gewaltige Abbruchkante des Khumbu-Gletschers am Mount Everest, der sich manchmal schneller als 1 Meter pro Tag in Richtung Tal schiebt und voller tiefer Spalten steckt. Bergsteiger sprechen auch vom tödlichen Eis, das ihnen den Weg versperrt hinauf ins Tal des Schweigens, der südlichen Hauptroute zum Everest und dem Lhotse. So mancher musste am höchstgelegenen Gletscher der Welt schon den Rückzug antreten. Seit einigen Jahrzehnten ziehen sich jedoch auch die Eismassen langsam zurück. Satellitenaufnahmen zeigen, dass der Khumbu-Gletscher vor über 60 Jahren noch 5 Kilometer länger war. So wie am Everest sieht es auch in vielen anderen Hochgebirgsregionen in Asien aus. Dass die Gletscher auch dort schmelzen, haben schon frühere Studien gezeigt. Wirklich spannend ist die Untersuchung der Geophysiker aus Utrecht deshalb aus einem anderen Grund, erklärt der Klimageograf Ben Mazayon von der Universität Bremen.
Was wirklich neu ist an dieser Studie, ist, dass zum ersten Mal bei solchen Projektionen, also den Vorhersagen für die Änderungen der Gletscher in der Zukunft, die Schuttbedeckung der Gletscher explizit mit berücksichtigt wurde. Die Schuttbedeckung kann entweder das Schmelzen des Eises verlangsamen oder sie kann es beschleunigen.
Ist die Schutt- oder Geröllschicht zum Beispiel sehr dünn, dann kann das auf einem einzelnen Gletscher dazu führen, dass das Eis schneller auftaut.
Und zwar deswegen, weil dieser Schutt, das sind Steine unterschiedlicher Größe oder auch Sand, dunkel ist. Und diese dunklen Teile auf der Eisoberfläche sorgen dafür, dass mehr Sonnenstrahlung absorbiert wird und damit dann auch die Eisoberfläche stärker erwärmt wird. Wenn das eine sehr dicke Schicht ist, dann führt das dazu, dass das Eis von der wärmer werdenden Luft isoliert ist. Das Eis, das spürt also zunächst mal überhaupt nicht, dass die Atmosphäre wärmer wird.
Welche Rolle das Geröll bei der Gletscherschmelze insgesamt spielt, ob es den Rückzug des Eises in einem so großen Gebiet wie den asiatischen Hochgebirgen also möglicherweise verlangsamt oder sogar beschleunigt, das war den Wissenschaftlern bislang weitgehend unklar.
Es ist aber so, dass es schon wichtig ist, dass wir eben die Bedeutung der unterschiedlichen Prozesse wirklich verstehen. Wir konnten vorher nicht wissen, ob jetzt wirklich diese Schuttbedeckung ausschlaggebend ist oder nicht.
Insgesamt haben die Forscher aus Utrecht rund 33.000 asiatische Gletscher untersucht. Davon waren etwa 10-20% mit Schutt und Geröll bedeckt. Das Ergebnis ihrer Simulation war überraschend. Es gab kaum Unterschiede zu den Entwicklungsmodellen für die Zukunft, in denen der Schuttfaktor nicht berücksichtigt wurde.
Es hätte aber auch ganz anders aussehen können und insofern halte ich das schon auch für sehr wichtig, dass solche Studien publiziert werden.
Das sieht sein Kollege Stefan Hagemann vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie genauso.
Dass man diese Geröllbedeckung erst mit berücksichtigt, macht die Ergebnisse robuster, weil man eben einen Prozess mit drin hat, den andere in ihren Abschätzungen vorher nicht mit drin hatten.
Die Vorhersage der Forscher aus Utrecht ist also fundierter und damit auch in gewisser Weise sicherer als frühere Studien. Und sie verheißt für viele Menschen in der Region nichts Gutes. Der Hydrologe Stefan Hagemann erklärt.
Das Schmelzwasser aus den Gletschern im Sommer speist halt Flüsse und das Wasser aus den Flüssen wird von den Menschen benutzt zur Trinkwasserversorgung oder für die Landwirtschaft. Und dort kann das gravierende Auswirkungen haben, wenn sich dann die Menge des Schmelzwassers ändert und damit eventuell später weniger Wasser für die Menschen zur Verfügung steht, die stromabwärts an diesen Flüssen leben. Das ist zum Beispiel besonders wichtig beim Indus, wo ein großer Teil des Wassers eben auch von den Menschen stromabwärts benutzt wird. Und dieser speist sich zu einem nicht geringen Teil eben auch aus den Abflüssen von der Gletscherschmelze. Und Teile des Indus sind eben auch stromabwärts in sehr trockenen Gebieten. Das heißt, wenn es da dann irgendwann zu weniger Wasser kommt, ist das für die Menschen dort, die da leben, natürlich von ganz entscheidender Bedeutung.
Weniger Induswasser würde vor allem den Menschen im Westen Indiens und in Pakistan Probleme machen.
Was anderes ist es wahrscheinlich im Ganges oder im Brahmaputra in Indien, wo eben tatsächlich große Wassermengen aus den Regenfällen des indischen Monsuns im Sommer kommen, sodass es da nicht so einen großen Anteil haben wird.
Sprich, in Bengalen oder Bangladesch zum Beispiel, also im Osten des indischen Subkontinents, spielt der Monsun für die Wasserversorgung der Bevölkerung eine sehr viel größere Rolle als das Schmelzwasser der Gletscher. Deshalb wird sich der Eisrückgang hier auch nicht so stark bemerkbar machen wie in der Indusregion. Ohnehin hat die Gletscherschmelze in den Bergen vor allem lokale Bedeutung, betonen die Wissenschaftler. Global macht sie sich dagegen wohl kaum bemerkbar, meint Stefan Hagemann.
Das ist anders, als wenn man zum Beispiel sich jetzt abschmelzen von Eisschilden in der Antarktis oder der Arktis anschaut. Das kann auch globale Auswirkungen haben, wie den Meeresspiegelanstieg. Aber das ist eben bei diesen Berggletschern nicht der Fall, weil deren Gesamtausdehnung doch vergleichsweise klein ist. Das sind eher geringe Mengen, die da der Meeresspiegel ansteigen würde, bei den Berggletschern.
Wie schwerwiegend die Folgen wirklich sind, wenn auch der dritte Pol immer weiter schmilzt, können die Wissenschaftler aber heute noch nicht genau sagen. Nur so viel.
Dass selbst wenn man von eher niedrigen Emissionen ausgeht, dass man am Ende des Jahrhunderts nur 1,5 Grad Erwärmung hat, dass auch dann schon die Gletscher um ein Drittel abnehmen werden. Wenn man natürlich jetzt so ein extremes Szenario hat, wo man eher bei 4 Grad am Ende des Jahrhunderts anlangt, globale Erwärmung, dann können sogar bis zu 2/3 dieser Gletscher verschwinden.
Vielleicht sinkt dann das Risiko für die Kletterer am Everest. Ganz sicher steigt aber die Gefahr für Millionen anderer Menschen, vor allem in der Indusregion. Dort drohen Hunger und Durst, wenn das Schmelzwasser der Bergriesen in Zukunft ausbleiben sollte.
Soweit der Bericht von Thomas Sambol. Kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Der Begriff Angst hat sich auch international etabliert. Im englischen Sprachraum wird er ohne Übersetzung verwendet. Angst belastet den Menschen und führt zu psychischen Störungen. Sie trifft den Menschen meist unfreiwillig und unkontrolliert. Wenn Angst pathologische Formen annimmt, muss sie therapiert werden. Auch um emotionale Dauerschäden zu vermeiden. In Deutschland zeigt der aktuelle Gesundheitsbericht einer großen Krankenkasse, dass auch 2016 die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen leicht angestiegen ist. Die zuvor damit verbundene Arbeitsunfähigkeit ist allerdings rückläufig. Aber es gibt eine Altersschere. Je älter Frauen und Männer werden, desto häufiger fehlen sie am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Belastungen. Behandelnde Ärzte stehen dann nicht nur vor der Aufgabe, dem Patienten medizinische Diagnosen zu vermitteln. Sie sollten auch auf feine Signale des Patienten achten und auf seine Ängste und Bedürfnisse eingehen können. Michael Kurt hat sich mit Forschern aus München getroffen, die über 60 Empathiestudien ausgewertet und verglichen haben.
Eine häufige Motivation für die Berufswahl Arzt ist der Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Das bedeutet aber nicht nur, Medikamenten und Therapien zu verschreiben, sondern auch den Patienten mit seinen gesundheitlichen Problemen, persönlichen Bedürfnissen und Ängsten ernst zu nehmen. Dieser Aspekt geht leider oft im ärztlichen Alltag verloren. Manche Ärztinnen und Ärzte verwechseln Empathie mit Mitleid.
Es tut mir sehr leid, dass Sie mit dieser Diagnose leben müssen.
Oder sie versuchen über einen Perspektivwechsel die Ängste von Patienten zu relativieren.
Vergessen Sie bitte nicht, wie schwer es auch für einen Arzt ist, solch eine Diagnose mitzuteilen.
Empathie ist auch mehr als Humor oder sympathisches Auftreten. Empathie bei Ärzten ist die Fähigkeit und Technik, aufmerksam zuzuhören, grundsätzliche Bedürfnisse und Beschwerden des Patienten zu erkennen, aufzugreifen und Behandlungsschritte gut zu erklären. Ist mein Arzt empathisch Unter dieser Fragestellung hat Karin Meissner, Placebo- und Empathieforscherin an den Universitäten München und Coburg, internationale Studien ausgewertet und ist dabei zu national unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.
Die angloamerikanischen Länder hatten deutlich höhere Werte als zum Beispiel Deutschland. Deutschland lag eher im Mittelfeld und Hongkong zum Beispiel war ganz unten gerankt. Man hat durchaus eine große Variation gesehen, die sich auch länderspezifisch festmachen ließ.
Liegt es an der Ausbildung, am Gesundheitssystem, an einem anderen Verständnis des Arztberufes? Klar ist auf jeden Fall, auch wenn Deutschlands Ärzte international im Mittelfeld liegen, was ihre Empathiewerte betrifft, darauf können sie sich nicht ausruhen, denn die Studien besagen, dass in Deutschland die meisten Ärzte von ihren Patienten als nicht empathisch eingeschätzt werden. Hat der Arzt sie ihre Krankengeschichte erzählen lassen? Hat er ihre Sorgen und Ängste wirklich verstanden und ihnen geholfen, mit der Krankheit umzugehen? Das waren einige der Fragen bei der Studie und es kam heraus, dass auch die Behandlungssituation selbst von großer Bedeutung ist.
Wir konnten zeigen, je länger ein Beratungsgespräch war oder eine Konsultation gedauert hat, desto höher wurde die Empathie eingeschätzt und das korrelierte eben auch mit dem Geschlecht. Das heißt, im Durchschnitt haben weibliche Behandler längere Konsultationszeiten gehabt als männliche Behandler.
Weibliche Ärzte wirken empathischer auf die Patienten. Liegt dies nun daran, dass Ärztinnen durch Sozialisation oder von Geburt an mit mehr Fähigkeit zu Empathie ausgestattet sind?
Man weiß jetzt aufgrund unserer Studie nicht genau, wie das war. Es könnte jetzt sein, dass weibliche Ärzte einfach empathischer sind und deswegen länger mit dem Patienten reden. Es könnte aber auch sein, dass weibliche Behandler länger mit dem Patienten sich beschäftigen und dadurch empathischer wirken.
Nicht nur das Geschlecht, auch die Art der Tätigkeit für einen Patienten scheint eine Rolle zu spielen. Sogenannte Light Health Professionals, also Diätberater, Kunsttherapeuten, Sozialarbeiter, Medizinstudenten, werden durchweg als empathischer wahrgenommen als Mediziner, Krankenschwestern oder Pfleger. Dabei könnten Ärzte Empathie sehr gut in ihre Behandlung einbauen, denn sie wirkt manchmal wie ein Medikament, wenn man den Studienergebnissen glauben darf.
Die schon interessanteren Ergebnisse sind dann da, wo es medizinisch relevant wird. Anästhesisten, die in Empathie trainiert wurden, haben Patienten, die weniger Angst haben. Oder gab es eine bestimmte Studie, wurde gezeigt, dass dann Arthritis-Patienten weniger Schmerzen empfunden haben. Oder das Allererstaunlichste ist eine Studie, die zeigt, dass Ärzte, die als empathischer, als einfühlsamer empfunden werden, dass bei den Patienten dieser Ärzte die normale Grippe etwas kürzer dauert.
Überraschende Ergebnisse, die der Psychologe Leander Steinkopf präsentiert, der zusammen mit Karin Meissner die Studien ausgewertet hatte. Wobei diese Ergebnisse nicht unumstritten sind. Vor 4 Jahren wurde auf dem Deutschen Kongress für Versorgungsforschung eine ähnliche Studie aus dem Bereich der Unfallforschung mit dem Satz zusammengefasst: nicht geheilt und doch zufrieden, weil sich das subjektive Gefühl des Patienten nicht immer mit objektiven medizinischen Befunden deckte. Empathie scheint also nicht immer der Schlüssel zur schnelleren Genesung eines Patienten zu sein, doch auch der subjektive Faktor sollte nicht unterschätzt werden.
Wenn man betrachtet, mit was für Beschwerden Patienten üblicherweise zu ihrem Hausarzt gehen, bei diesem großen Anteil von Patienten, die solches diffuses Unwohlsein haben, dann können eben diese subjektiven Faktoren absolut entscheidend sein. Und das ist bei einer sehr großen Zahl der Patienten der Fall.
Empathie ist lernbar. Das zeigen die vielen Kommunikationsseminare, an denen Ärzte erfolgreich teilnehmen. Die gängige Annahme, Empathie hätte nur etwas mit Charisma zu tun, legt sich im Laufe solcher Kurse. Die Bedürfnisse und Ängste von Patienten zu verstehen und Behandlungen gut erklären zu können, sind jedoch leider Tugenden, die im Laufe der ärztlichen Praxis verloren gehen. Karin Meissner glaubt, aus den Studienergebnissen herauslesen zu können,
dass einige der älteren Kollegen einfach schon weniger empathisch geworden sind, vielleicht auch aus einem gewissen Selbstschutz heraus, weil es natürlich auch mit emotionalen Kosten verbunden ist, empathisch zu sein. Die jungen Medizinstudierenden kommen in die Klinik, lernen natürlich am Modell der älteren Ärzte, die vielleicht schon ein bisschen weniger empathisch mit der Zeit geworden sind. Und das führt zu einem Effekt, dass die Studierenden, wenn sie dann im Beruf stehen, weniger empathisch werden.
Empathie scheitert jedoch oft auch an einem Mangel an Zeit und schlechter Vergütung durch die Krankenkassen. Die Forscher fordern, dass hier ein Umdenken stattfinden muss, um die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu verbessern.
Soweit Michael Kurt.
What you gonna do? Standing by the wall, you keep looking like a fool. You better come on and get back in the game. Do it for the love of it. Nobody cares about your fame. Ain't nobody
Wenn die Angst einen Menschen nicht mehr verlässt, muss schnell gehandelt werden. Denn im schlimmsten Fall liegt dann eine posttraumatische Belastungsstörung vor. Etwa nach Unfällen, Kriegserfahrungen oder Gewalt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen können Angststörungen schwere Folgen haben, wie Forscher aus Göttingen und Bonn feststellten. Zum Beispiel Demenz im Alter. Was im Körper von Menschen mit Angststörungen passiert, zum Beispiel nach einem traumatischen Ereignis, erläutert Wieland Gabke.
28. August 1988. Bei der Flugkatastrophe von Rammstein sterben 70 Menschen. Rund 1000 werden zum Teil schwer verletzt. Für viele Überlebende ein Schock. Nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper, wie Farhanas Sanan-Benesi und ihr Team vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Göttingen herausgefunden haben. Bei Untersuchungen von Rammstein-Überlebenden mit posttraumatischer Belastungsstörung konnten die Forscher feststellen, dass ein wichtiges Protein nur eingeschränkt arbeitet. Formin 2.
Wir können zwar nicht die Gehirne von denen schauen, aber wir haben die Blut von denen geschaut und wir konnten zeigen, dass weniger Formin 2 haben.
Formin 2 ist eine Art Schaltzentrale für die Nervenzellen. Das Protein sorgt dafür, dass die Zellen miteinander kommunizieren können, erläutert die Forscherin. Gibt es zu wenig Formin 2 im Körper, funktioniert diese Kommunikation nicht mehr richtig. Auch die Gefahr, an einer Angststörung zu erkranken, steigt dann, wie Sanan-Benesi und ihr Team im Tierversuch nachweisen konnten. Mit Mäusen, die in einer Box Elektroschocks ausgesetzt wurden.
Und wenn wir 24 Stunden später wieder in dieselbe Box tun, aber kein Schock diesmal, die zeigen so eine Art Starren. Ja? Und wenn die Mäuse, normale Mäuse, wenn die paar Tage nochmal in diese Umgebung gegeben werden ohne Schock, die zeigen danach mit der Zeit dieses aversive Verhalten nicht mehr und bewegen sich normal.
Mäuse mit weniger Formin 2 entwickelten eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Neurowissenschaftlerin betont aber, dass man hier nicht Ursache und Wirkung verwechseln dürfe. Das Trauma, ob Elektroschock bei Mäusen oder der Flugunfall bei den Überlebenden von Rammstein, sei nicht der Grund für reduziertes Formin 2, sondern genetische Mutation.
Durch die Mutation Formin 2 wird reduziert und diese wenige Formin 2 führt dazu, dass man PTSD bekommt.
Denn nicht jeder entwickelt eine Angststörung. Viele Rammstein-Überlebende hätten zum Beispiel keine posttraumatische Belastungsstörung bekommen und auch nicht alle Labormäuse, die Elektroschocks ausgesetzt wurden. Ein Hinweis darauf, dass Angsterkrankungen genetisch bedingt sein könnten. Es gibt aber auch Umwelteinflüsse, die den Formin-2-Haushalt durcheinanderbringen können. Dauerstress zum Beispiel.
Und zwar, wir konnten zeigen, dass Formin 2 in menschlichen Nervenzellen wird herunterreguliert, wenn die Menschen gestresst sind.
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann dieser Stress zum Problem werden. Wer früh unter Dauerstrom steht und einen Formin-2-Mangel hat, kann unter Umständen im Alter an Alzheimer-Demenz erkranken.
Wir haben schon gezeigt, dass Formin nicht direkt zu Alzheimer führt, aber zu Angststörungen und PTSD. Und wenn Patienten diese Krankheiten haben, das kann zu Genderegulierung führen, was auch zu dann Demenz führen kann.
Auch Umwelteinflüsse können sich negativ auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken. Krieg zum Beispiel, Probleme im Elternhaus, Armut, schlechtes Essen oder Gewalt in der Familie könnten zu Angststörungen führen, so die Neurowissenschaftlerin. Die Angst brennt sich nicht nur ins Gedächtnis ein. Möglicherweise hat sie sogar Folgen für das Erbgut, erläutert Jörg Wildfang, Leiter der Klinik für Psychiatrie der Göttinger Universitätsmedizin.
Es gibt ja einen ganz neuen Forschungszweig, der sich Epigenetik nennt, der gezeigt hat, dass es durchaus möglich ist, dass sich Umwelteinflüsse auch auf die Genaktivität auswirken. Nicht in dem Sinne, dass Geninformation verändert wird, aber dass die Ablesewahrscheinlichkeit von Genen und damit Proteinen, die die Gene ja bestimmen, verändert wird.
In anderen Worten, wer in ständiger Angst lebt, dessen Körper aktiviert andere Gene als jemand, der gelassen ist. Inwiefern das auf den Menschen wirklich zutreffe, sei aber noch nicht belegt.
Tierexperimentell ist es gesichert, auch bei höheren Spezies, bei Primaten, dass Umweltbedingungen wie zum Beispiel protrahierter Stress auf Nachkommen vererbbar ist und demnach könnte man sich durchaus vorstellen, dass jemand, der ein erhöhtes Stresslevel hat, einen veränderten Proteinstoffwechsel auch vererbt.
Zum Beispiel vermindertes Formin 2. Wenn Angst also vererbbar ist, was können Menschen mit Angstzuständen tun, um aus ihrer Misere herauszukommen? Sie brauchen das richtige Medikament, sind Wissenschaftlerin Sanan Benesi und Forscher Wildfang überzeugt. Beide empfehlen aber auch Bewegung. Joggen gehen, schwimmen gehen oder auch tanzen gehen.
Das war ein Beitrag von Wieland Gabke.
Suit on and your hair is late. Got your French cologne and you smell real good. And people turn their heads while you walk the neighborhood.
Ob Stuttgart 21, der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie, viele deutsche Großprojekte sind umstritten und werden von Ängsten und Befürchtungen der Bürger begleitet. Angst kann lähmen, aber Befürchtungen, Zweifel und Betroffenheit können auch wütend machen. Proteste werden laut und eskalieren. Doch warum? Was sind die Gründe und wie können Ängste und in Gewalt endende Konflikte künftig verhindert werden? Das haben Eskalationsforscher der Universitäten Braunschweig, Göttingen und Hannover 3 Jahre lang untersucht. Das Team aus Sozialwissenschaftlern, Psychologen, Rechtswissenschaftlern und Ingenieuren hat dafür mehr als 100 Bürgerinitiativen getroffen und Bürgerbefragungen durchgeführt.
Oft werden die Milliarden Euro teuren Großbaustellen erst Jahre später fertig und sind am Ende nicht selten viel teurer als versprochen. Dabei werden die Kosten erstaunlicherweise aber gar nicht als so problematisch wahrgenommen. Erst der Baulärm, dann der Krach der neuen Straße oder Schiene direkt vor der eigenen Haustür. Das ist die größte Angst der Menschen vor Großprojekten, sagt Thomas Siefer vom Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und Betrieb der Technischen Universität Braunschweig.
Wir haben im Rahmen des Projektes 100 Großprojekte angeguckt aus dem Bereich Straße und Schiene, die in den letzten 30 Jahren in Deutschland gelaufen sind. Alle haben den Lärm als ganz entscheidendes Thema gehabt. Einige haben dann noch, ich sag mal, andere Argumente wie eben Landschaftszerschneidung, Landschaftsbild und auch dann irgendwann Kosten mit dabei gehabt. Aber das Thema Lärm war dient Nummer eins.
Außerdem bilden sich im Bereich Schiene deutlich mehr Bürgerinitiativen als im Bereich Straße. Die Angst vor Lärm durch den Ausbau des Bahnverkehrs ist offenbar besonders groß. Oft haben Menschen aber auch Angst vor Großprojekten, weil sie vorher einfach nicht hinreichend über die Folgen informiert wurden, weiß Florian Henk vom Institut für pädagogische Psychologie der TU Braunschweig.
Gerade Windenergie ist ein schönes Beispiel. Dann gibt es Vorstellungen, die rumgeistern. Ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Infraschall, also Schallwellen, die wir gar nicht hören können? Ist das vielleicht schädlich für mich? Und Ängste entstehen dann, wenn einfach die Information oder die Sachlage nicht klar ist.
Großprojekte werden außerdem oft als Entscheidungen von anderen wahrgenommen und die machen in der Regel mehr Angst als die eigenen, auch wenn es dafür objektiv betrachtet überhaupt keinen Grund gibt, so der Politikwissenschaftler Nils Bandelow von der Technischen Universität Braunschweig.
Wenn andere Leute Dinge tun, die auf uns negativ wirken können, dann reagieren wir deutlich ängstlicher, als wenn wir selber etwas entscheiden. Das kennen wir alle, wenn wir uns in ein Flugzeug setzen und ein Pilot am Steuer sitzt, der nach allen Statistiken viel sicherer ist als wir selber am Steuer unseres Autos. Und trotzdem trauen wir uns am Auto auch gerne mal, Geschwindigkeiten zu übertreten.
Selbst keinen Einfluss bei den Planungen eines Großprojektes zu haben, kann also auch Angst machen. Für künftige Planungen ist es deshalb besonders wichtig, die Betroffenen möglichst früh daran zu beteiligen. Das führt gleichzeitig zu mehr Transparenz. Bürger bleiben also nicht im Ungewissen über mögliche Folgen. Und sie bauen so vor allem auch vorgefertigte negative Meinungen ab.
Ein Phänomen, das man feststellen kann, ist, dass Sachkonflikte sehr schnell zu Personenkonflikten werden. Also dass Menschen, die für ein bestimmtes Projekt sind und Menschen, die gegen ein bestimmtes Projekt sind, nicht nur einfach glauben, dass die andere Seite eine andere Position hat, sondern sie glauben, die andere Seite verfolgt niederträchtige Ziele. Und sie glauben auch, dass die andere Seite über sehr viel Einfluss verfügt, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Wir sind also alle irgendwo, jeder für sich, auch ein Verschwörungstheoretiker. Und die spannende Frage ist, welche Leute tendieren denn besonders dazu, solche verzerrten Wahrnehmungen von Gegenseiten zu haben? Und das erschreckende Ergebnis ist, alle.
Projektleiter Nils Bandelow gibt zu bedenken, dass sich die persönliche Position sehr früh bildet und sich kaum durch wissenschaftliche Studien beeinflussen lässt. Im Gegenteil, jede neue Information wird durch das erste Bild, das man sich von der anderen Seite gemacht hat, gefiltert. Konflikte lassen sich demnach nur vermeiden, wenn sich Gegner und Befürworter frühzeitig und persönlich an einem runden Tisch austauschen. Das passiert in Deutschland allerdings oft viel zu spät, warnt der Vertrauensforscher Florian Henk.
Firmen, Unternehmen, die dann solche Projekte durchführen, umsetzen, versuchen das natürlich nicht gleich am Anfang zu machen, sondern versuchen, solche Hindernisse in ihren Augen erst möglichst zu umgehen, was aber das Problem dann nur größer macht.
Oft werden in Deutschland auch die Kosten für Bürgerbeteiligung gescheut, so der Ingenieur Thomas Siefer. Anders als in der Schweiz, den USA oder in Dänemark.
Die Dänen geben für die Planung einen bestimmten Betrag aus, ähnlich wie in Deutschland, aber sie geben praktisch nochmal den gleichen Betrag für die Bürgerbeteiligung aus. Und bei uns sind es wenige Prozentsätze, die wir davon ausgehen.
Die Folge? Weniger Proteste und unter dem Strich auch weniger Kosten, wenn zum Beispiel die Bauzeit nicht durch Proteste verzögert werde. Ein Beispiel, die sogenannte Fehmarn-Belt-Querung, ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark. Das Großprojekt führte in Deutschland zu mehreren tausend Einwendungen, in Dänemark nur zu 40.
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gibt es nicht Großveranstaltungen mit 500, 600 Leuten, die irgendwo in einer Aula stattfinden, sondern es werden ganz kleinräumige Veranstaltungen mit 20, 30 Leuten, die direkt an der möglichen Trasse wohnen, gemacht und dann die nächsten 30. Und durch den direkten Dialog mit den wirklich Betroffenen und einer Person, die für dieses Projekt steht, wird dann langsam Vertrauen aufgebaut, dass man das Gefühl hat, unser Anliegen wird wirklich ernst genommen.
Vertrauen baut Ängste ab. Ängste, die man ernst nehmen müsse, erklären die Forscher. Und das sei nur möglich durch frühe und ergebnisoffene Beteiligungsmöglichkeiten. Nur so könne man spätere Konflikte im Rahmen von Großprojekten verhindern.
Carmen Wojcik über die Ängste von Bürgern bei Großprojekten. Am UKI in Hamburg befasst sich das Zentrum für psychosoziale Medizin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit der Behandlung von Angststörungen. Als Oberarzt ist dort der Privatdozent Dr. Chunyet Dimaralay tätig. Ich habe ihn zunächst gefragt, was die Ursachen für eine Angststörung sind.
Angststörungen lassen sich in der Regel nicht monokausal erklären. Vielmehr entsteht krankhafte Angst eher aus einem Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren. Dabei spielen sowohl biologische Faktoren als auch psychosoziale Faktoren eine Rolle. Man geht heute davon aus, dass es zum einen eine gewisse genetisch bedingte Neigung zur Entwicklung einer Angststörung gibt. So kann zum Beispiel eine genetische Veranlagung vorliegen, leichter als andere Menschen mit Angst auf bestimmte Situationen oder Reize zu reagieren. Zum Beispiel kann das sogenannte autonome Nervensystem, das die Funktion der inneren Organe wie Herz- oder Atmungssteuer besonders leicht durch verschiedene Reize erregbar sein. Was dann dazu führen kann, dass der Betroffene körperliche Anzeichen von Angst stärker wahrnimmt als andere und dann auch eher mit Angst darauf reagiert. Ein weiterer wichtiger biologischer Faktor bei der Entstehung von Angststörungen sind Veränderungen in Neurotransmittersystemen. Da spielen zum einen auch genetische Faktoren eine Rolle, aber auch Veränderungen in diesen Systemen, die erst im Laufe des Lebens durch Stress beispielsweise entstehen. Grundsätzlich muss man sagen, dass Angststörungen sich trotz genetischer Veranlagung und biologischer Faktoren nicht von alleine entwickeln, sondern durch verschiedene Umwelteinflüsse in Gang gesetzt und aufrechterhalten werden. Dazu gehören zum Beispiel traumatische Ereignisse in der Kindheit, Krankheit in der Kindheit, Alkoholmissbrauch in der Familie, sexueller und körperlicher Missbrauch, aber auch akute Belastungen im Erwachsenenalter, wie Arbeitsplatzverlust, Scheidung oder Tod des Partners. Vor allem auch Lernerfahrungen können wegbereitend für Angsterkrankungen sein. Wenn ein Kind zum Beispiel immer wieder erlebt, dass die Mutter oder der Vater panisch reagieren. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu betonen, dass oder den Unterschied zwischen Angst und Angststörung zu unterscheiden. Also Angst hat und kennt ja jeder gesunde Mensch. Und das Erleben von Angst stellt gleichzeitig eine Reaktion auf den Gefahrenreiz dar, die jemanden in die Lage versetzt, die Gefahrenquelle entweder auszuschalten oder aber ihr zu entkommen. Die sogenannte Fight-and-Flight-Reaktion. Eine krankhafte Angst liegt immer dann vor, wenn das Ausmaß in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung steht. Also wenn sie zu stark ist und zu lange andauert. Wenn dann auch zunehmend das Vermeidungsverhalten auftritt und dann die Lebensqualität annimmt, dann nimmt auch der Leidensdruck der Betroffenen oder der Angehörigen zu. Spätestens dann spricht man von einer ernsthaften Angststörung.
Angststörungen treten ja meist nicht allein auf. Jeder vierte Patient klagt zum Beispiel über chronische Schmerzen. Häufig entwickeln sich auch zusätzlich Depressionen. Wie ist das zu erklären?
Also Angststörungen sind grundsätzlich häufig mit anderen psychischen Erkrankungen verbunden. Vor allem besteht ein erhöhtes Risiko für eine sogenannte Komorbidität mit Depressionen und Suchterkrankungen, dass die Betroffenen sich immer mehr sozial isolieren, nicht zur Arbeit gehen können. Die Verbindung mit der Schmerzstörung, das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Zum einen sind Angstpatienten stark angespannt. Anspannung führt und verstärkt Schmerzen. Dann haben wahrscheinlich beide, also sowohl die Angststörung als auch die Schmerzstörung, ähnliche psychische Mechanismen.
Für die richtige Behandlung gibt es einen wissenschaftlichen Konsens darüber, welche Verfahren erfolgreich angewendet werden können.
Ja, das kann man sagen. Sowohl für die Psychotherapie als auch für die medikamentöse Behandlung von Angststörungen ist die Wirkung sehr gut belegt. Etwa 80% derer, die sich zu einer Psychotherapie durchringen, erreichen eine deutliche und anhaltende Symptomverbesserung. Oft sogar bis hin zur völligen Symptomfreiheit. Durch medikamentöse Behandlung allein beim ersten Behandlungsversuch sind 2/3 deutlich verbessert. Wirkt das Medikament beim ersten Mal nicht und kommt ein Alternativpräparat zum Einsatz, hat es eine ähnliche Erfolgsquote. Die kognitive Verhaltenstherapie ist bei allen leicht- bis mittelgradigen Angststörungen erste Wahl der Behandlung. Zur pharmakologischen Behandlung sind moderne Präparate zugelassen, wie die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.
Sie haben jetzt verschiedene Behandlungsmethoden ja genannt. Wie unterscheiden sich denn Entspannungsübungen, Medikation und Psychotherapie?
Also die kognitive Verhaltenstherapie basiert auf 2 Grundbausteinen. Erstens lernt der Patient im kognitiven Teil scheinbare Gefahren anders wahrzunehmen und realistisch zu bewerten. Zweitens wird er im Verhaltensteil mit seiner Angst konfrontiert und lernt Strategien, sich den gefürchteten Situationen aussetzen zu können. Und mit praktischen Übungen leitet der Therapeut dazu an, das Vermeidungsverhalten zu überwinden. Das sind die sogenannten Expositionsübungen. Die Medikamente verhindern den Rücktransport von Botenstoffen wie Serotonin und Noradrenalin in die Nervenzelle und korrigieren dadurch einen gestörten Stoffwechsel. Und mittelfristig kommt es eher zu einer Dämpfung des neuronalen Angstnetzwerkes. Bei den Entspannungsverfahren kommt in der Regel die progressive Muskelentspannung zur Anwendung. Bei dem Verfahren wird dabei angestrebt, die mit der Angst auftretende körperliche Anspannung zu reduzieren.
Gibt es Angststörungen wie die posttraumatische Belastungsstörung bei Afghanistan-Heimkehrern der Bundeswehr, die dauerhaft bleiben, wo also auch Sie mit Ihrer Kunst praktisch am Ende sind?
Also grundsätzlich besteht bei allen Angststörungen, die nicht behandelt werden, die Gefahr, dass diese chronisch verlaufen. Die bilden sich nur sehr selten spontan zurück. Werden Angststörungen erst nach langem Krankheitsverlauf erkannt, und das ist leider die Regel. Also Verzögerung kann auch die Erfolgsaussichten der Therapie ungünstig beeinflussen.
Wie ist generell das Verhältnis zwischen den Patientenanforderungen, auch der wachsenden Zahl von Fällen, die zu Ihnen kommen, aber auch die in anderen Praxen, auch Privatpraxen behandelt werden möchten? Wie ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in diesem Bereich? Gibt es genügend Therapiemöglichkeiten in Deutschland?
Da muss man eigentlich von einem krassen Missverhältnis sprechen. Es ist so, dass Patienten 3 bis 6 bis 9 Monate brauchen, um einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Vieles wird durch Ambulanzen der Krankenhäuser aufgefangen oder durch stationäre oder teilstationäre Behandlungen. Also es gibt da ein zu geringes psychotherapeutisches Angebot.
Das war der Privatdozent Dr. Cüneyt Demirel vom Zentrum für psychosoziale Medizin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am UKE Hamburg. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von der Nils Lundgren Funk Unit. Die CD mit dem Titel Unbreakable erschien bei ACT. CML, das heißt chronische myeloische Leukämie. Eine Krankheit, an der in Deutschland jedes Jahr etwa 1200 Menschen neu erkranken. Inzwischen überleben immer mehr Betroffene mit dieser speziellen Leukämie. Die Lebenserwartung der Erkrankten ist inzwischen genauso hoch wie bei einem Durchschnittsbürger. Und es sieht so aus, als ob man mit dieser Therapie in Zukunft auch andere Krebsarten ganz verteilen können. Der diesjährige Welt-CML-Tag steht deshalb unter sehr optimistischen Vorzeichen, wie Ursula Storost berichtet.
Jan Geißler ist umtriebig, wenn es um Krebserkrankungen geht, besonders um Leukämie. Vor 16 Jahren bekam er selbst eine Krebsdiagnose, CML, chronische myeloische Leukämie. Damals war er gerade mal 28 Jahre alt. Durch Zufall erfuhr er von einer Studie, die gerade an der Uniklinik in Mannheim anlief. Für ihn eine Chance.
Interessanterweise, damals, als man diese Therapien erprobt hat, haben die meisten von den Ärzten gesagt, das funktioniert sowieso nicht langfristig. Und ich hatte am Anfang 5 Ärztemeinungen, als ich diagnostiziert wurde. Und ich kann mich gut an einen erinnern, der gesagt hat, also das war in der Transplantationsklinik, Sie können das gerne probieren da mit der Studie, aber im halben Jahr sind Sie sowieso hier in der Transplantationsklinik.
Um eine Knochenmarkspende zu bekommen und damit überleben zu können. Aber es kam anders. Heute betreibt der studierte Diplomkaufmann Online-Foren für Leukämiekranke, berät Gesundheitsgremien in der EU und arbeitet in Selbsthilfeorganisationen. Inzwischen gibt es ein weltweit umspannendes Netzwerk von 116 solcher Organisationen in 86 Ländern.
Und in diesem Netzwerk haben wir vor einigen Jahren den Welt-CML-Tag ausgerufen. Der ist am 22. September, weil die Grunderkrankung bei uns dadurch kommt, dass bestimmte Teile von Chromosom 9 und Chromosom 22 den Platz tauschen. Und deswegen 9-22, deswegen Welt-CML-Tag am 22. September.
Mit diesem Tag wollen Selbsthilfeorganisationen, Ärzte und Wissenschaftler anmahnen, dass Krebs noch intensiver erforscht werden muss. Denn, so Jan Geißler, jeder dritte Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Die Fortschritte bei CML zeigen, dass man dieser Krankheit nicht hilflos ausgeliefert ist.
Zu dem Zeitpunkt, als ich diagnostiziert wurde, 2001, lag die 5 Jahre Überlebensrate ungefähr bei 50-50, bei halb-halb. Und heute ist das Überleben nahezu dem der Normalbevölkerung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, an etwas anderes zu sterben als die CML, ist ungefähr gleich groß.
Ein ungeheurer Fortschritt, sagt Professor Bernhard Wörmann, medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Früher wurden CML-Patienten mit einer unspezifischen Chemotherapie behandelt, die alle schnell wachsenden Zellen abtötete und massive Nebenwirkungen hatte. Oder mit Interferon, einem Medikament, das die CML unterdrückte.
Aber nur für einige Jahre. Die einzige Chance, Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie zu heilen, war eine Stammzelltransplantation von einem Verwandten oder einem ähnlichen Spender. Die Patienten sind im Durchschnitt nach 4 bis 6 Jahren verstorben. Das betraf sowieso alle Patienten, die älter waren und nicht für eine Transplantation geeignet waren. Und es betraf leider alle die, für die wir keine Spender gefunden haben.
In den letzten 5 Jahren hat die Krebsforschung dank Molekulargenetik riesige Fortschritte gemacht, resümiert Bernhard Wörmann. Dadurch konnten die Pharmafirmen Arzneimittel für gezielte Therapien entwickeln. So gesehen ist CML eine Modellerkrankung.
Die chronische myeloische Leukämie ist die erste Erkrankung, bei der eine absolut gezielte Tablettentherapie diese Krankheit heute heilen kann. Bei der chronischen myeloischen Leukämie hat man als erstes herausgefunden, wodurch im Erbgut der Zelle diese Zelle bösartig wird. Es gibt dort eine bestimmte Genveränderung, die führt zu dieser Bösartigkeit. Um dieses dann veränderte Eiweiß gezielt zu behandeln, sind eine ganze Reihe von chemischen Substanzen getestet worden. Und da ist eine als besonders wirksam herausgekommen.
Dieses erste Medikament hieß Imatinib, ein sogenannter Tyrosinkinase-Inhibitor, ein Hemmstoff, der zwei wichtige Faktoren vereint. Er ist wirksam und hat viel weniger Nebenwirkungen als herkömmliche Krebsmittel. Inzwischen sind mehrere Medikamente entwickelt worden, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten und CML-Patienten eine normale Lebenserwartung schenken.
Und das, was wir jetzt gerade in den letzten Jahren lernen, ist, dass wir bei einem Teil dieser Patienten die Medikamente sogar absetzen können nach einigen Jahren. Und viele dieser Patienten, etwa die Hälfte, bekommen dann bisher keinen Rückfall, sodass wir die Hoffnung haben, dass diese Patienten sogar geheilt sein können.
Aber nicht nur das. Die Wissenschaftler haben durch die genetische Erforschung der CML und die Entwicklung eines passgenauen Medikaments jetzt gewissermaßen einen Schlüssel für die Behandlung weiterer Krebserkrankungen.
Man ist nicht bei den Leukämien stehen geblieben, sondern hat sich auch solide Tumore, zum Beispiel Melanome, angeschaut und geguckt, ob es auch dort Veränderungen gibt, die man mit solchen gezielten Medikamenten anzielen kann. Und aktuell haben wir fast 40 Kinase-Inhibitoren, die für die verschiedensten Krankheiten als Medikamente zur Verfügung stehen.
Hautkrebs, bestimmte Formen des Lungenkrebs, Knochenmarkserkrankungen und auch Tumoren in der Schilddrüse können heute, basierend auf der Entschlüsselung der genetischen CML-Veränderungen, gezielt behandelt werden.
Ursula Storost über gute Heilungschancen bei Leukämie.
Aus der Wissenschaft.
In Großbritannien haben Forscher des Londoner Francis Crick Instituts erstmals das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändert. So sollen die Erfolgsraten künstlicher Befruchtungen erhöht werden. Das Erbgut von 41 Embryonen wurde kurz nach der Befruchtung verändert. Mithilfe der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9 schalteten die Wissenschaftler ein Gen ab, das eine Schlüsselrolle bei der früheren Embryonalentwicklung spielt. Mit dieser Genschere können Forscher präziser als bisher Teile der DNA ausschneiden oder einsetzen. Die Embryonen aus diesem Experiment durften sich nur 7 Tage entwickeln und keiner Frau eingepflanzt werden. Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist in zahlreichen Ländern verboten. Kritiker befürchten, dass sogenannte Designer-Babys mit Wunscherbanlagen geschaffen werden könnten. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Nature. Lärm macht krank, auch der von Flugzeugen, die wenige Dutzend Meter über die Dächer von Wohnsiedlungen donnern. Ebenso Schiffsantriebe, deren Getöse Lebewesen im Meer verschreckt, oder Pkw, deren Motoren einen Geräuschteppich über Städte legen. Berliner Forscher vom Matheon, dem Einstein-Zentrum für Mathematik, wollen deshalb Lärm schon an der Quelle reduzieren. Ein wichtiges Bauelement sind dabei perforierte Wände, wie man sie etwa aus Konzert- oder Hörsälen kennt. Die mit vielen kleinen Löchern versehenen Platten sollen als Schallabsorber auch in Triebwerken von Flugzeugen oder in Schiffsantrieben und in Abgasanlagen von Autos eingesetzt werden. Weil aber Messungen unter den realen Bedingungen mit großer Hitze extrem teuer sind, wird auf Simulationen gesetzt. Die Berliner Wissenschaftler haben erfolgreich neue mathematische Modelle entwickelt, die das wesentlich schneller und mit geringerem Rechneraufwand ermöglichen. Von den Ergebnissen sollen künftig auch diverse Turbinenhersteller profitieren. Im Juli war ein gigantischer Eisberg in der Westantarktis abgebrochen und zunächst kaum in Bewegung geraten. Nun treibt der Eisberg, dem die Wissenschaft den Namen A68 gab, auf das offene Meer hinaus. Satellitenbilder der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen, dass eine 18 Kilometer große Lücke zwischen dem Eisberg und dem Larsen-C-Schelfeis entstanden ist. A68 ist einer der größten je beobachteten Eisberge. Er wiegt nach Schätzungen von Experten des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts mehr als 1000 Gigatonnen und hat eine Fläche von 5800 Quadratkilometern. Zwei Entwicklungen sind jetzt möglich. A68 könnte als ganzer Eisberg erhalten bleiben oder schnell in viele kleinere Stücke zerfallen. Im ersten Fall stehen die Chancen gut, dass er zunächst für etwa ein Jahr durch das Weddellmeer im Nordwesten der Antarktis treibt. Eisabbrüche in der Antarktis werden immer wahrscheinlicher. Die Region erwärmt sich wie kaum eine andere auf der Erde, um ein halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt seit den 40er Jahren.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Auch Insekten haben ein Gehirn. Bei Honigbienen ist es etwa so groß wie ein Sandkorn mit 1 Million Nervenzellen. Ähnlich ist es bei Hummeln, die auch zu den Bienen zählen. Die Intelligenz dieser Fluginsekten erforschen Wissenschaftler der FU Berlin. Die Biologin Inga Fuchs zum Beispiel testet derzeit in Experimenten das Lernverhalten der dunklen Erdhummel, der Bombus terrestris. Diese relativ große, schwarz-gelbe Hummelart mit weißem Hinterleib ist in Deutschland und ganz Europa sehr häufig in der Natur zu finden. Für Forschungszwecke werden die Tiere zudem gezüchtet. An der FU Berlin sollen die Tiere in einer selbstgebauten Arena Zuckerwasser finden, indem sie sich an Hinweismarken orientieren. Wie gut gelingt das den Hummeln? Wie lernen sie? Unsere Reporterin Julia Beiswenger war bei einem Experiment dabei.
200 Hummeln tummeln sich hier in einem Plastikbehälter und ich habe jetzt reingeatmet und jetzt fangen die Hummeln an, Geräusche von sich zu geben. Warum machen die Geräusche, wenn man sie anpustet?
Weil sie ihr Volk verteidigen wollen und am liebsten hochfliegen wollen würden und sie stechen wollen wahrscheinlich.
Und das können sie aber nicht?
Nein,
dem Fall?
Warum weil nicht? Sie keine Flügel haben. Wir haben ihnen die Flügel beschnitten. Das können Hummeln auch ziemlich gut ab. Das dauert ein paar Stunden, 1-2 Stunden und dann haben sie sich dran gewöhnt und dann laufen sie.
Okay, also die Hummeln hier, die sollen zeigen, wie sie lernen können, wenn sie nur laufen. Und dafür hat Inga Fuchs, die Biologin von der FU Berlin, eine Arena aufgebaut. Das sind 3 Kästen insgesamt. Rechts ist das Bienenvolk. Die haben ein Nest gebaut, das besteht aus ganz vielen kleinen Töpfchen, tonfarbene Töpfchen.
Ja, Hummeln haben Wachsdrüsen und die Wachsplättchen, die sie ausscheiden, werden sie mit den Füßen nach vorne transportieren, beißen die noch ein bisschen rum, vermischen die ein bisschen mit Pollen und bauen daraus ihre Töpfe.
Und immer wieder steckt so eine Hummel ihren Kopf in diese Töpfchen, weil da die Pollen und Zuckerwasser drin sind und diese Hummeln haben Hunger. Und von dem Kasten geht ein Weg zu einem nächsten Behälter.
Dort wollen wir die Hummeln nur aufteilen, dass wir halt wirklich die Möglichkeit haben, sie einzeln in die Testarena zu lassen, ohne dass 20 Hummeln am Eingang stehen.
Und von diesem Kasten führt ein kleiner Weg wieder zu einem nächsten Kasten. Und das ist die Arena. Und hier sieht man in jeder Ecke ein kleines weißes Töpfchen. Und ein Töpfchen ist mit einem dicken blauen Ring umrandet.
Das ist der Hinweis für die Hummeln, dass nur in diesem Töpfchen Zuckerwasser drin ist. In den anderen ist Wasser drin. Und sie sollen sich halt merken, dass dort, wo der blaue Ring ist, das Zuckerwasser ist. Und wir wechseln den auch beim Training immer wieder zwischen den vier Positionen, sodass sie sich wirklich nicht die Position merken des Töpfchens, sondern nur den blauen Ring.
Und heute passiert was?
Wir hoffen heute, dass sie auch ohne Zuckerwasser zu dieser blauen Marke laufen. In der Testsituation gibt es keine Belohnung. Da wollen wir bloß sehen, dass sie das Gelernte abrufen und zu diesem blauen Ring laufen.
Okay, dann starten wir mal das Experiment, würde ich sagen, oder?
Ja, können wir machen. Ich hatte ihnen schon einen Duft reingehängt, Zitral. Das regt sie etwas zum Sammeln an, um sie ein bisschen zu motivieren.
Okay, so zitronenartig?
Genau, das ist sehr zitronisch.
Okay. Das Kamerabild hier auf dem Computer zeigt jetzt die Arena mit den vier Töpfchen und dem blauen Ring. Und jetzt warten wir, dass sie sich zu dem Gang begeben.
Genau.
Warum haben einige Hummeln solche Buchstaben auf dem Rücken?
Wir haben die Hummeln markiert, dass wir sie später einordnen können, wenn sie in die Arena kommen.
Ah, jetzt geht eine durch, ne?
Genau. Aber das ist die Hummel mit dem beigen E, die hatte nicht so viele Trainingsdurchläufe. Also sie ist in den letzten 4 Tagen nicht sehr häufig gekommen. Ein paar Mal und ist jetzt auch zielstrebig an das falsche Töpfchen gelaufen.
Also wir sehen hier die kleine Hummel auf dem Bildschirm und sie umkreist jetzt das falsche Töpfchen in der Ecke hier vorne rechts. Sollte eigentlich nach hinten rechts laufen, läuft aber lieber zurück zum Gang, wie ich sehe.
Genau.
Wie viele Trainingseinheiten hatte sie, dass sie das noch nicht weiß?
Ich glaube so etwa 10. Aber an verschiedenen Tagen. Wir trainieren im Moment noch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und wenn sie halt Montag und Dienstag gekommen ist und vielleicht Mittwoch nicht, dann kann das sein, dass sie das schon wieder vergessen hat.
Na gut.
Das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie es ist, wenn sie nicht gelernt haben.
Genau.
Und jetzt ist die nächste Hummel drin. Das ist unsere beste Hummel eigentlich. Das ist das rote V. Das war jeden Tag der Woche mindestens 20 Mal in der Arena.
Und die läuft?
Sie ist recht zielstrebig im Gegensatz zu der vorherigen Hummel zu diesem Töpfchen gelaufen.
Genau.
Sie wird jetzt auch sehen, dass da nur Wasser drin ist und hoffentlich anfangen rumzusuchen. Das wäre das typische Hummelverhalten. Und das tut sie auch.
Genau, das tut sie auch. Sie geht jetzt also zum nächsten Topf. Jetzt geht sie nochmal zurück, ja, und holt sich nochmal.
Genau, sie wird eventuell öfter zurücklaufen, weil sie denkt, dass vielleicht doch noch Zuckerwasser in der falschen Blüte sozusagen drin ist.
Ähnlich wie es Menschen auch machen, wenn sie zum Beispiel den Schlüssel suchen. Man hat schon in der Schublade geguckt und wenn man nicht fündig wird, woanders läuft man zurück zur Schublade. Vielleicht habe ich ja doch den Schlüssel übersehen, ja. So macht das die Hummel auch. So, jetzt geht sie zurück und...
Das ist ein Y.
Hier kommt ein Y angelaufen. Also eine Hummel mit rotem Y auf dem Rücken krabbelt jetzt in die Arena und läuft zielstrebig zum blauen Ring. Das zeigt also eindeutig, hier wurde was gelernt.
Genau.
Wie viele Hummeln lassen Sie da auf diese Weise jetzt reinlaufen, um dann eine Statistik zu haben?
Wir können nur so viele Hummeln testen, wie auch in der Woche trainiert haben. Diese 3 waren die aktivsten Hummeln. Wir hoffen auf nächste Woche, dass es ein paar mehr sind, aber ansonsten...
Das heißt, nur einzelne Hummeln gehen zur Futterquelle? Das machen nicht alle Hummeln?
Nein. Also es gibt immer Volkhummeln und Sammlerinnen. Und der wenigste Teil ist Sammlerin.
Also werden Sie heute fertig mit Ihrem Experiment?
Ja.
Und dann dürfen Sie übers Wochenende sich ausruhen und nächste Woche geht's weiter?
Genau. Wir können auch verschiedene Experimente starten. Wir haben ein Panorama, was wir um die Box stellen können, um zu testen, ob sich Hummeln vielleicht eine Futterstelle anhand eines Panoramas merken. Man kann auch das Panorama mit der lokalen Marke zusammentesten und schauen, ob sie sich eher an der lokalen Marke oder eher an dem Panorama orientieren. Also wir haben verschiedene Tests, um verschiedene Sachen zu testen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Julia Beißfänger berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von der Nils Landgren Funk Unit. Die CD mit dem Titel Unbreakable erschien bei ACT. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.